London ist eine schöne Stadt, die auch Kannibalen hat.
Thomas Shelby wird geknallt von einem Brahmin.
Bald?
Bald?
Fallout stürzt schon wieder ab. Ich glaub, es nimmt mich mit ins Grab. Die Technik, die ist wirklich schlimm. Die Stirn ist graus und voller Grimm.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge In die Fresse. Kluge Gedanken zu schönen Spielen. Die abstürzen. Sowohl die Gedanken als auch die Spiele. Es ist heiß. An den Mikrofonen sind Markus Richter, der begnadete Reime-Gott des deutschen Spielerjournalismus.
Und Dennis Kogel, der es versteht, die Tagline, die immer dieselbe ist, auf eine Art und Weise neu zu präsentieren, dass sie jedes Mal fantastisch ist. Er ist quasi der Sam Reich der Spielemoderation.
Wow, I've been here the whole time. Wir sind wieder da. Du warst im Urlaub. Du bist ich wieder zurück aus dem Urlaub.
Ja.
Ich war verschüttet in Arbeit das war so krass. Ich habe quasi den ganzen Juli hatte ich kaum Zeit, Videospiele zu spielen.
Das ist ja fürchterlich.
Es ist absolut fürchterlich. Ich war komplett verschüttet in Arbeit.
Das ist ja schrecklich.
Und habe mich jetzt aber gerade wieder rausgegraben. Du warst im Urlaub, wie war's?
zu gleichen Teilen fürchterlich.
Aha, schön.
Und schön.
Ach.
Ich gehöre jetzt nämlich auch zum weit verbreiteten Verbund der Koronisten.
Mhm.
Ich habe also mir aus dem Urlaub etwas mitgebracht, von dem ich gerne darauf verzichtet hätte.
Ja.
Eine Krankheit, die mich wirklich 2 Wochen flachgelegt hat und eine Woche davon war der Urlaub.
Das ist so ein Klassiker.
Und das andere ist, ich habe sehr viel Gunshow gespielt.
Nice.
Das ist ja ein Spiel, das haben wir für 2 oder 3 Folgen, glaube ich, besprochen.
Arnold Rauers, Taktik-Ding, Cowboys.
Genau, und ich war ja so ein bisschen sehr skeptisch, aber holy shit, bin ich da drin aufgegangen.
Ich hätte gesehen, dass du irgendwie Highscores geschlagen hast, also oder meine Highscores jedenfalls
geschlagen hast.
Und weit gekommen bist und so.
Ja. Ich habe sogar irgendwann die Daily geschafft und war sogar mal in der Top 10.
Wow, amazing.
Genau.
Sehr cool. Ja, ich hab einfach meine Zeit mit Slay the Spire verbracht. Das war dann so ein...
Freak.
Ja, ich habe drüber geblockt
im
Newsletter. Ja.
Und ich
habe es mir auf dem Telefon geholt, ich spiele es wieder, es ist super. Ja. Und dann habe ich Iris angesteckt, die das jetzt auch spielt. Jetzt sind wir irgendwie beide. Jetzt laufen wir zueinander hin und sind so, guck mal hier, diese Items habe ich, welche Karte soll ich nehmen? Und es ist super.
Warte mal, ist das jetzt ein neuer Teil? Oder?
Nein, es ist einfach nur der alte, es ist einfach nur Slay the Spire. Aber es kommt irgendwann bald ist Slay the Spire 2.
Ja.
Also ich weiß nicht, das ist schon, also man kann das abspeichern unter Übung.
Also Übung,
ist Training, Vorbereitung. So, was haben wir diese Folge vor? Wir sind heute ist etwas ganz Besonderes, weil es ist ein neues Fallout erschienen, quasi.
Ja und nein.
Mhm.
Ne, es ist also wir sprechen gleich drüber. Es ist eine Total Conversion Mod, also es ist nicht von Bethesda, es ist kein offizielles Fallout, aber es ist ein Mod, das einen Umfang hat, was quasi ein neues Fallout ist.
Ja, und ich habe noch mitgebracht Vampire Therapist, eine Visual Novel, die mich persönlich überrascht hat, also die mich Dinge über mich selber hat lernen lassen.
Interesting. Ich hab die Ankündigung gesehen und dachte so, hätte ich mehr Zeit, würde ich das spielen wollen, aber habe nicht. Bin deswegen sehr froh, dass du heute darüber sprichst.
Cool. Sehr gut. Genau, das haben wir vor. Ansonsten vielleicht so ein paar Hausmeistereien am Ende. Wir hatten aus Jux und Dollerei.
Ich wollte gerade sagen, Alter, wie krass ist das denn?
Wir haben ein
Thoriam, du Gott!
Wir haben einen blöden Witz gemacht.
Ja.
Mit dem Indie-Fresse Ultimate Familienpack.
Genau, also weil der Game Pass ist unverschämt teuer geworden und den gibt es jetzt in total wilden Abstufungen. Und deswegen haben wir uns darüber lustig gemacht und haben ein Indie-Fresse-Steady-Paket, was eben Ultimate Familienpark heißt, was sozusagen wirklich nur ein Gag ist und niemals gedacht war, dass das jemand abschließt. Aber es hat jemand abgeschlossen.
Wow. Es ist, man manifestiert sich die Wirklichkeit und so weiter und so fort.
Ja, genau. Das Interessante ist, wir reden ja immer über den Fortschrittsbalken. Ja. Ne? Also man kann ja direkt überweisen, wo dann mehr Geld bei uns ankommt. Mhm. Aber wenn man bei Steady macht, dann wird zwar Geld abgezogen, aber es gibt halt den Balken, der sich bewegt. Und ich habe mit Toriam kurz geschrieben und er meinte so, ja, ihr macht einen fantastischen Job, danke. Vielen lieben Dank.
Vielen
und
Dank.
Irgendwann muss sich der Balken ja mal bewegen.
Ja, wenn ihr wollt, dass sich der Balken bewegt. Ja. Wir haben einen Steady, dieser Podcast ist unterstützt von euch HörerInnen und wenn ihr mehr Podcasts haben wollt, dann fehlt nur noch ein Fitzelchen zum Balken und dann manifestiert ihr nämlich die Wirklichkeit, die ihr wollt.
Das stimmt.
Und dann podcasten wir noch mehr Podcasts. Ja. Genau. Aber lass uns einfach mal loslegen und zwar lass uns einen kleinen Trip nach London machen.
War. War never changes.
Mind the gap. Mind the gap. Stand clear of the door, please.
Das ist im Prinzip die komplette Experience in einem 10-Sekunden-Ton.
Nee, wenn der Ton abbrechen würde. Wenn der Ton
das
einfach
ist gemein.
Mittendrin
ab. Ja,
wir reden über Fallout London. Also Fallout, die große, lange Rollenspielreihe, die inzwischen von Bethesda gemacht wird.
Seit
97 gibt, aber von Bethesda erst seit 2000 irgendwann. Seit Fallout 3, was immer noch es ist so ein komischer persönlicher Angriff auf mich. Ich bin da irgendwie so der, keine Ahnung, so ein komischer Unkenmann, der es hasst, dass Bethesda irgendwie Fallout 3 macht.
Okay, aber
Fallout 1 und 2.
Also, Fallout 1 und 2, so klassische isometrische Perspektive, Rollenspiel, mega kompliziert, sehr unzugänglich, aber fantastische Welt.
Ja.
USA, postatomare Apokalypse, 70er Jahre Retro-Science-Fiction und das zusammen, also Mad Max und Raumpatrouille Orion im Prinzip so ein bisschen, obwohl das 50er, egal. Und danach 3D-Ego-Perspektiven, Open World, Action-ish RPG.
Ja.
Und I love it. Also ich bin sowohl Fan der zweiten Iteration von Fallout, die ja jetzt sozusagen die bestimmende ist, und ich liebe aber auch immer, dass wir darüber sprechen, dass du dein Grollgrimm rausmachst. Nein, wo ist das richtige Fallout 3?
Ja. Okay, also und dann gibt es natürlich diese gigantische, wie bei allen Bethesda-Spielen, diese gigantische Mod-Szene, die Mods macht für diese Spiele und wie einige Leute sagen, die diese Spiele erst spielbar machen durch diverse Modifikationen an bessere Texturen, bessere verschnellerte Ladezeiten, neue Waffen, Quests reparieren und so weiter und so fort.
Balancing tatsächlich auch.
Balancing auch. Und dann gibt es die ganz großen Freaks, die nämlich quasi diese Basis des Spiels nehmen und daraus was ganz Neues machen. Und das, genau das ist jetzt passiert.
Ich habe fürs Radio versucht, eine Analogie zu finden, aber das gibt's eigentlich, ne? Also ich glaube, dem nächsten, den man eben kommen kann, wäre Fanfiction. Also jemand nimmt eine Welt und schreibt dann seine komplett eigene Geschichte. Aber Modding ist ja ein bisschen mehr, weil dieses Total Conversion, also du nimmst ein Spiel und es ist noch der technische Unterbau, aber bei Fallout London, über das wir jetzt gleich sprechen werden, ist ja, also das ist ja, was es ist. Der technische Unterbau und sozusagen die Spielmechaniken sind, die gibt es noch, aber alles andere ist anders und es gibt, glaube ich, keinen Analogon außerhalb der Games-Welt, was ich jetzt finden kann, was dem irgendwie entspricht, weil es ist so, wieder zur Fanfiction zurückzukehren, man nimmt die groben Hintergrund der Welt und auch, dass man Text irgendwo reinschreibt, also die Technik spielt halt auch eine große Rolle, ne? Also die Leute bauen eigentlich ein eigenes Spiel und da steckt unfassbar viel Arbeit drin, aber sie müssen halt nicht die Engine neu entwickeln, also da ist ganz viel Arbeit drin, aber es gibt sozusagen man könnte vielleicht sagen, der größte, aber auch unsichtbarste Teil, nämlich die grundlegende Codebasis für ein Computerspiel, die ist schon gemacht.
Ja, genau. Und Fallout London ist jetzt diese Total Conversion Mod, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist für Fallout 4.
Ja.
Und was interessant daran war, ist, dass es schon im Vorfeld dazu so super, super viel Interesse daran gab. Also normalerweise Mods ist eher halt so eine Szene innerhalb einer Szene für totale Superfans. Und hier hat es irgendwie da rausgeschafft, sodass irgendwie alle Leute daran interessiert waren. Und es ist auch besondererweise, es ist die Mod auf Good Old Games, auf GOG erschienen. Mhm. Also quasi nicht irgendwie auf Nexus Mods oder sowas, wo man normalerweise sich Mods holt, sondern irgendwie auf einer ja, Spiele-Download-Plattform. Ja,
was den technischen Hintergrund hat vor allem, weil dazu gibt es auch Verschwörungstheorien. Ich glaube, es ist vor allen Dingen unglückliches Timing und wenig Nachsicht von Bethesda. Bethesda hat Fallout 4 ein Next-Gen-Update verpasst. Also wo die Fallout 4 Engine, es gibt ja sozusagen 4,5 Teile, ne? Es gab 1, 2, 3, 4 und dann New Vegas, wenn man jetzt mal vom Smartphone-Spiel und dem Online-Rollenspiel absieht, sozusagen von den klassischen Fallouts. Ja. Aber die Fallout 4 ist halt die Engine. Das ist die aktuelle Engine. Also auch New Vegas ist in der Fallout 4.
New Vegas ist Fallout 3.
Ach wirklich?
Ja.
Noch schlimmer. Also Fallout 4 ist die aktuellste Engine, sagen wir es so. Und es gab ja dieses Jahr die Serie und das hat natürlich sozusagen das Interesse an Fallout ein bisschen geweckt und mein Verdacht ist eher, dass dieses Next-Gen-Update schon geplant war im Sinne von, es gibt die Serie, vielleicht wollen Leute das dann spielen, so jetzt gibt es sozusagen so zeitgemäßer machen. Das ist aber kollidiert mit der Veröffentlichung von diesem Mod, die ganz massiv sich auf die Scripting-Engine, also sozusagen so eine Art Code in der Spiele-Engine verlassen hat, die das Next-Gen-Update komplett kaputt gemacht hat. Deswegen, wenn man Fallout London spielen will, muss man Fallout 4 in der nicht aktuellsten Version, einer Downgrade-Version machen und jetzt haben sich das Team von Fallout London, hat sich Good Old Games zusammengetan oder wahrscheinlich hat Good Old Games das angeboten, die haben gesagt, pass auf, ihr könnt Fallout 4 bei uns kaufen, in der Game of the Year Edition, in exakt der Version, die man braucht, um Fallout London zu spielen. Und dann ist Fallout London auch kostenlos über den Installer von Good Old Games runterzuladen. Das ist sozusagen der einfachste Weg, dahin zu kommen. Der Rest, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, Quelle Markus Richter, ist ein Krampf.
Ich möchte darüber wissen. Ich möchte auch gleich über dieses Spiel sprechen, ja. Aber ich möchte quasi, die Narrative ist, wie man in dieses Spiel reinkommt. Weil das finde ich total spannend. Wir haben vor ein paar Wochen über Fallout New Vegas gesprochen, die ich das 4 Stunden lang gemoddet habe. Ja. Hier war's für mich tatsächlich easy, weil ich habe es mir auf Good Old Games geholt. Das war gerade irgendwie im Angebot, 16 € oder was auch immer. Und dann habe ich es installiert, dann habe ich die Mod installiert und alles war easy. Ich glaube, die einzigen hakeligen Dinge waren, ich musste noch im Launcher die Sprache umstellen und es einmal an irgendwie starten. So, und das war's. Und das lief alles reibungslos.
Ich muss kurz fragen, bist du nach dem Zug gekommen?
Ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Genau, also das lief, die Installation lief reibungslos. Wie war bei dir? Du hast es Steam?
Also ich hatte es auf Steam und dann musste ich, also was ich gemacht habe, ist, ich habe das runtergeladen. Dann gibt's einen, das war natürlich aktuell so, dann gibt es einen Downgrader. Es gibt zwei verschiedene Downgrader-Mods und und es gibt einen offiziellen vom Team, also Team Folon, also Fallout London Folon, es gibt einen offiziellen von denen. Da musst du aber deine Steam-Daten eingeben fürs Downgrade. Das war mir so ein bisschen, will man das? Und es gibt einen anderen Downgrader, der bietet das mit unter Eingabe an, der bietet aber auch einen anderen Weg an. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich also alles installiert, dann habe ich das Spiel gestartet. Fehler! Ich habe also erst installiert, also ich habe Steam, den Downgrader, dann über Good Old Games das Mod, alles installiert, dann angemacht, funktioniert nicht. War ein Fehler, weil du musst Fallout 4 installieren und dann einmal Fallout 4 anmachen, bevor du das Mod installierst.
Natürlich, jeder
also,
weiß das.
Jeder weiß, ich war, ja, na gut. So, und dann habe ich das, das hat nicht funktioniert. Ich musste jedes Mal alles von vorne runter, jedes Mal 40 GB. Das ist auch mit Glasfaser-Wartezeit. Nee, 70 GB, weil das Spiel und dann das Mod.
Natürlich.
Dann habe ich das nochmal gemacht. Aha. Und dann hat es wieder nicht funktioniert, weil der Downgrader ohne Eingabe des Steam-Logins hat nicht funktioniert für mich. Nochmal von vorne. Dann habe ich also Spiel runtergeladen. Dann habe ich den Downgrader von Team Forlorn genommen, wo man seine Steam-Daten eingeben muss. Das fühlt sich nicht gut an, aber ich habe es dann gemacht. Dann das Mod installiert. Dann ging es bis zu einer bestimmten Stelle, wo es abgestürzt ist. Wo ich dann nochmal nachgelesen habe, dann braucht man einen Extra-Mod.
Nein.
Damit man über diese Stelle drüber kommt. Es gibt mittlerweile ein Update von Fallout London, was, glaube ich, diese Issue sozusagen fixt. Aber ich glaube, insgesamt 300 GB Daten durchs Internet gezogen und plus minus 3 bis 4 Stunden.
Yes. Damit das ist die Fallout-Modding-Experience. Perfekt. Ich bin froh, dass du das jetzt auch hattest. Aber dann
ich hätte gerne darauf verzichtet. Ganz ehrlich, wäre auch ohne gegangen.
Okay, dann lass uns also quasi, stellt euch diese Journey vor, ne? Man hat entweder den einfachen Weg genommen, ja, das ist schon jetzt ein Rollenspiel, ne? Das ist schon jetzt ein Rollenspiel. Ja, du kannst halt quasi die Easy Option, ne, linker Pfad, rechter Pfad, ja, und ne, wie auch mal, man ist dann nach vielen Stunden oder nach dem speziellen Weg quasi durch die durch den Lüftungsschacht quasi, ja, in Fallout London, ja, gelandet, und dann sind wir jetzt in Fallout London. Was ist Fallout London?
Also der ganz kurze Satz ist, Fallout London ist ein ganz klassisches Fallout, das aber in London spielt. Und das ist wahr. Mhm. Und das ist aber leider am Anfang sozusagen sehr problematisch. Und wir hören, glaube ich, auf, über Technik zu reden, aber an dieser Stelle müssen wir es nochmal machen. Der eine Punkt ist, wenn du das anfängst, es beginnt ganz klassisch, ne? Also das ist wirklich schön gemacht. Also jedes Fallout beginnt ja mit dem Satz, war never changes. Und das ist auch hier so. Und es endet aber bei diesem, also ich habe das, den O-Ton vom Anfang so ein bisschen zusammengeschnitten, am Ende dieses Einführungsintros kommt ja dieses Mind the Gap,
ja, ja,
was sozusagen die Achtungsansage in der Londoner U-Bahn ist, die auch ganz, ganz klassisch ist. So, und dann wachst du aber sozusagen vordertypisch in so einem Ding auf, was ein Bunker ist und du weißt nichts und musst dich erstmal da rauskommen. Und das ist einerseits eine klassische Fallout-Experience, andererseits gibt es keinerlei Tutorial. Mhm. Und das ist schade, weil Fallout London ist ein gutes Fallout, aber du musst Fallout kennen. Du musst sozusagen die Quirks der Engine kennen, du musst wissen, wie die Spielmechaniken funktionieren, du musst eigentlich auch schon wissen, wie du deinen Charakter generierst, weil du kannst echt viel falsch machen, kann man sicherlich später umbauen und so weiter und so fort. Aber das ist sozusagen, wenn du bist verloren. Und dann geht's los und dann ist, ich finde, der Anfang des Spiels, da würde ich gar nicht fragen, wie es dir ging. Das ist interessant. Es gibt ja zwei Fallout-Schulen sozusagen, ne? Weil Fallout 3 und 4 ist das Open Wasteland. Und das ist ganz, die Faszination für mich von Fallout ist, es gibt so eine Welt, da gibt dir die Geschichte Punkte, da gehst du hin und dann kannst du zwischendurch, hast du immer so, ach nee, vielleicht gehe ich da mal gucken, was da in diesem verdorrten Garten ist oder rechts ist so ein altes Astrolaboratorium, vielleicht kann ich da, so, das ist für mich die Grundfaszination von Fallout. Du hast gesagt, du spielst lieber Fallout New Vegas ist sozusagen also jetzt grob zusammengefasst, der Unterschied, das ist sehr viel kleiner, also oder direkter. Du hast nicht so die Wahl, weil dir das Spiel relativ schnell sagt, nein, hier nicht lang. Mhm. Dafür gibt es viel mehr Geschichte. Also wirklich Story im Sinne von, da gibt es eine Narration und so. Fallout London ist eher das. Mhm. Also eher New Vegas Schule, die Macher sagen das auch. Also New Vegas ist eigentlich sozusagen unsere Inspiration. Mhm. Was es für mich aber vor allem am Anfang gemacht hat, du landest halt irgendwo und das ist halt eine Großstadt und das hat noch nicht diesen Effekt von wow London, sondern es ist halt einfach sehr eng alles.
Ja.
Sehr eng, sehr tunnelig, sehr frustrierend und gleich will ich dich fragen, aber und am Anfang hatte ich sehr oft das Gefühl, die Ästhetik ist für die sehr viel wichtiger als die Spielbarkeit. Es gab so zwei Stellen, wo ich sozusagen an klassischen, die Fallout Engine ist dafür bekannt, dass du mit deinem Charakter hängen bleibst oder irgendwie sozusagen so wegglitschst. Und du kannst, finde ich, Level-Architektur so bauen, dass es das berücksichtigt oder dass es das gerade so provoziert. Und es gab so eine Stelle, das ist jetzt ein mega kleines Detail, aber es gibt sozusagen so Türen, das sind so, also U-Bahn-Züge werden da verbaut. Mhm. Von der Architekturidee total fantastisch, ja. Also wie ein entgleister U-Bahn-Wagen Teil einer sozusagen Tunnelarchitektur und eines Stege, bla bla bla. Und dann hast du diese U-Bahn-Türen und einen sehr schmalen Brückensteg, der da hinführt. Und die U-Bahn-Türen haben aber sozusagen so eine Schwelle. Also sind so hoch. Und zwar nicht so, dass der Charakter einfach drüber geht, sondern dran hängen bleibt. Du musst also einen kleinen Sprung machen, wenn du es nicht richtig triffst. Was dazu führt, dass du von dieser Brücke fällst. Was in einem normalen Spiel kein Problem wäre, da würdest du nicht von der Brücke fallen, aber hier, weil die Engine halt so glitchy ist, stellenweise ist das so. Mhm. Und am Anfang war es für mich sehr frustrierend. Keine Einführung, man wird mega geschlaucht, es ist trotzdem alles mega tödlich und du hast das Gefühl, du kämpfst manchmal nicht mit dem Spiel, sondern mit der Engine. Das war so.
Ja. Also, ich muss sagen, Spoiler, ich bin ein Hater.
Wow, wie selten ist das?
Ich finde auch, also wenn sie sich an Fallout New Vegas halten wollten, dann ist das für mich gescheitert und hat klappt für mich, löst sich, das löst sich für mich überhaupt nicht, hat sich für mich überhaupt nicht eingelöst. Mhm. Und ja, ich bin so ein kleiner Hassgoblin, was das Ding angeht. Also ja, es ist genau wie du sagst, es ist sehr schlauchig und man merkt, finde ich, auch wirklich diese Moddigkeit an, also im Sinne von, das sind keine professionellen EntwicklerInnen.
Sind es aber.
Ja, dann
bisschen Background.
Es besser gibt, es ihren gibt Job lernen.
Es gibt ein Team von professionellen Entwicklern, ja. Die sind bei Covid sozusagen, weil so, aha, wir haben nichts zu tun, sind eingesperrt, was machen wir? Und dann haben die angefangen, dieses Ding zu machen.
Okay.
Dann haben sie ein kleines Video draus gemacht, das hat dann eine Community sozusagen. Das heißt, also das, man weiß es nicht genau, die halten sich so ein bisschen bedeckt. Das Kernteam, also das Kernteam sind 10 Leute, das Team, das viel arbeitet, sind wahrscheinlich so 25. Mhm. In den Credits tauchen 50 auf. Wenn man wirklich alles zusammen und auch kleine Sprechrollen und so, sind es, glaube ich, eher 120. So, aber sozusagen der Kern, das sind schon Entwickler.
Okay. Aber nur so ein paar Beispiele, was ich damit meine. Man wacht ja am Anfang auf in diesem Laboratorium und muss dann aus dem Laboratorium entkommen. Man geht aus dem ersten Raum basically raus, weil es gibt dann irgendwie einen Überfall, eine Gang greift das Laboratorium an, macht dabei deinen Testtank kaputt, in dem du eingesperrt bist. Du entkommst, du läufst da raus, läufst in deinen Gang, das Laboratorium steht in Flammen, Schüsse fallen von rechts, da liegt so eine Barrikade, die den Weg versperrt. Und dann gibt es in diesem Korridor, wo die Barrikade den Weg versperrt, eine gut ausgeleuchtete Tür nach links. Da geht man rein und das ist ein weiterer Laboratoriumsraum, wo du ein paar Gegenstände einsammeln kannst. Und dann bin ich stecken geblieben, weil ich war so, okay, jetzt? Weil ich bin in diesen Raum gegangen und ich dir geht's nicht weiter. Dann bin ich irgendwie 15 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten rumgelaufen durch irgendwie Anfangsraum, Korridor, dieser Raum, um zu suchen, wie es weitergeht. Wie es weitergeht ist, es gibt im Korridor rechts eine Tür, die weiterführt, die ist aber komplett in Dunkelheit. Also die sieht man nicht. Und man hat zu diesem Zeitpunkt nicht mal auch keine Taschenlampe. In jedem, also jeder Level-Designer würde dir sagen, die Tür, durch die man gehen muss, muss halt irgendwie visuell ausgeleuchtet werden. Da muss irgendwie ein grünes Licht drüber sein. So, du musst halt klar machen, wohin du gehst. Leute machen sich lustig über gelbe Farbe an Vorsprüngen, wo man klettern kann und sowas. Aber das gehört halt dazu, weil sonst weiß man nicht, wohin man gehen soll. Weil warum sollte ich in einen absolut komplett schwarzen Durchgang gehen? Das hat mich sehr aufgeregt. Spätere Sachen auch fand ich auch verwirrend. Ich bin auch stecken geblieben in der Architektur und dann musste ich mehrere Speicherstände davor laden. Und dann gibt es irgendwie so frustrierende Dinge, wie zum Beispiel bin ich an so einen Ort gekommen, da ist so ein abgestürztes Flugzeug und ich möchte da mit Leuten reden, die in so einem abgestürzten Flugzeug sich verstecken oder wohnen. Und dann, um da hinzukommen, muss man quasi auf die Dächer, weil das Flugzeug liegt quasi auf den Dächern von London und du musst irgendwie auf die Dächer drauf. Und um auf die Dächer drauf zu kommen, klettert man zuerst auf so einen roten Bus, ne, sehr klassisch. Und dann muss man aber auf engen Baumstämmen voller irgendwie kleiner Knubbel auf diese Dächer laufen. Was dann dazu führt, dass man irgendwie ins radioaktiv verseuchte Wasser fällt und dann stirbt.
Exakt.
Und es ist so, ja, das ist eine interessante Challenge, wenn das ein Spiel aus den 90ern wäre oder so aus einer Art. Aber warum ist das so? Wer hat gedacht, dass das eine gute Idee ist, sowas zu bauen? Und das finde ich, und es steckt voller solcher Dinge.
Ja, also weil adding insult to injury ist, die Architektur ist halt sehr eng und verwinkelt. Mhm. Also die ist fantastisch. Ne? Also ich finde die Art und Weise, wie es gebaut ist, wiederum sehr gut. Ne? Mhm. Gerade die Stelle, die du erwähnt hast. Das ist total schön gebaut.
Ja.
Aber es ist halt mega schwierig.
Ja.
Und du weißt halt nie, wo du hin musst.
Ja.
Weil das sich auf verschiedenen Höhenebenen durchspielt. Und das Fallout-System, also die Engine, bietet dir eine Map. Die Map sagt, wo musst du hin und ist es über oder unter dem, wo du bist. Aber weil es so viele Ebenen gibt, ist das total schwierig.
Ja.
Es gibt einen extra Perk, den du kaufen kannst,
aha,
wo du so eine Art Navigationssystem dir erkaufst. Ne? Also wenn du das hast, dann ist in deinem Taschencomputer, der für Fallout typisch ist, der hier auch sehr schön umgemoddet wurde auf eine britische Variante mit den Worten, so ein Ding am Arm tragen, das ist doch totaler Quatsch. Niemand braucht das, ist mega unbequem. Das muss an deinen Gürtel, dann nimmst du es in die Hand. Das ist halt so.
Ja.
Aber dieses Perk gibt es noch aus dem Originalspiel, aber das kommt natürlich nicht damit klar mit handgemachten Modding-Karten. Ich habe also diesen Perk, aber er bringt mir überhaupt
nichts. Ah, super, ja.
So, ich verstehe deinen Hass. Mhm. Und ich finde den Rollentausch sozusagen interessant. Ich habe das Spiel auch reviewed für Deutschlandfunk Kultur oder werde zum Zeitpunkt dieser Aufnahme das heute Nachmittag noch machen. Deswegen weiß ich mal sehr genau, wie viel Zeit ich in dem Spiel zubringe. Und es hat bei mir wirklich diese 8 Stunden gedauert, die ich normalerweise ein Spiel überhaupt nur spiele für einen Test. Und dann hat es aber Klick gemacht. Aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, es ist wirklich wie so ein klassisches Bethesda-Erlebnis. Am Anfang ist es so total wonky und du fluchst über die Sache und denkst, warum macht ihr das so? On top kommt, was du sagst, stimmt. Was denen fehlt, und ich glaube, es ist eher eine Budgetfrage, ist halt sozusagen, dich mit dem Anfang sozusagen so ganz detailliert auseinanderzusetzen. Denen fehlt Playtesting, denen fehlen sozusagen wirklich Level-Designer in der Art und Weise, wie das alles war. Mhm. Aber bei manchen Spielen ist es so, wenn du es lange genug spielst, arrangierst du dich sozusagen so damit. Und es ist wirklich, es dauert sehr, 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 sehr lange. Und dann ist es aber wirklich ein tolles Fallout in einer Version, die nicht US-amerikanisch ist, was ich total wertvoll finde. Hm. Und weil dann gibt es sozusagen Sachen, die machen halt wirklich Spaß. Es gibt so kleine Witze wie, du kommst halt irgendwann zur Tower Bridge, du musst irgendwann über die Themse. Und es gibt halt einen offiziellen Weg, der ist sozusagen schaffbar, und es gibt halt die Tower Bridge, wo gesagt wird, da sind die Beef Eaters. Beef Eaters ist der Name der sozusagen historisch verkleideten Polizei heutzutage des Towers of London. Eher Touristenattraktionen als sozusagen wirkliche Soldaten. Die Beefeater, die Fleischesser, sind Kannibalen in der Tower Bridge of London. Die Tower Bridge of London ist eines der wenigen Wahrzeichen, die ich in echt gesehen habe und auch in dem Spiel. Und das ist einfach ein fantastisches Erlebnis. Das macht wirklich diese so, wow, ja, das ist das London sozusagen, aber was ist das London? Mhm. Und das andere ist, es gibt dann wirklich so clevere Fallout-Ideen. Kleiner Spoiler jetzt, es gibt später in der Hauptquest so ein Ding, da bist du wieder in so einem Bunker drin und findest so einen mega krassen Mutanten, der unbesiegbar auf dich wirkt. Und dann bist du eingesperrt. Und dann hatte ich erst so diesen Groll, so, ich kann den nicht irgendwie totschleichen, sondern ich muss den anscheinend bekämpfen. Die Tür ist auch zu. Ich kann nicht die Tür irgendwie anlocken, wenn ich ganz vorsichtig bin. Bis ich irgendwann draufgekommen bin, du musst den nicht besiegen, was natürlich auch ein Weg ist, sondern wenn du den anschießt und dich dann wieder verstecken kannst, dann zerschlägt dir die Tür, die dich einsperrt. Aha. Und dann hast du die Wahl, an dem vorbeizuschleichen, einfach den Bunker zu verlassen oder zurück in einen anderen Raum zu gehen, den du vorher erforscht hast, und die automatischen Kanonen anzustellen, die der Bunker auch hat, die aber deaktiviert sind in dem Moment. Und das heißt, es hat also wirklich es gibt dieses eine scheinbar unschaffbare, aber dann mehrere Lösungsmöglichkeiten. Und generell auch, es gibt diesen Krieg zwischen den Gangs. Und das ist ja, also Fallout hat Factions. Du verbringst viel Zeit damit, dich für eine Faction zu entscheiden oder die gegeneinander auszuspielen oder so, das ist die Geschichte. Das gibt's hier auch, aber es sind halt die Gangs of London, die, also ich kenne die Anspielung zum großen Teil nicht, aber für mich hinreichend britisch. Es gibt die Nadelstreifen-Gang mit den Melonenhüten und den Keulen. Es gibt die betrunkenen britischen Schläger mehr oder weniger. Es gibt das Ex-Militär und so eine Sachen. Und die Welt verknüpft sich dann so. Also ich habe mit der einen Gang und so angefangen. Dann waren die so, ja, du musst über die Themse. Du geh einfach durch diesen Tunnel. Dieser Tunnel ist voller Zombies. Auch hier wieder Spieldesign-Entscheidung, Spieler da einfach reinzuschicken und sterben zu lassen. Und das ist der Learning-Prozess. Mhm. Du kannst nicht da reingehen und dich dann wieder zurückziehen, sondern du gehst da rein, bist tot. Und denkst dann so, entweder muss ich jetzt ewig lange ableveln. Oder dann habe ich die andere Geschichte verfolgt, die hat mich einen anderen Weg über die Themse gebracht, was dann aber so geführt hat, dass mit die Geschichte dieser Gang wieder weitermachen konnte und so weiter. Und je weiter du kommst, desto mehr entfaltet sich wirklich dieses fantastische Ding, was Fallout London dann ist. Mhm. Aber du brauchst halt diese Leidensfähigkeit für den Installationsweg. Du musst dich durch diesen Anfang durchbeißen, der, wie ich finde, echt nicht schön und gut gemacht ist.
Ja.
Aber dann ist es, finde ich, ein sehr gutes Fallout.
Okay, das freut mich, weil das ist die andere Sache, die ich unbefriedigend fand, weil wenn gesagt wird, ne, es hält sich so ein bisschen an Fallout New Vegas, was dich halt sehr, sehr schnell dir sehr schnell Entscheidungen abverlangt, mit wem du dich alliieren möchtest, wer gegen wen und so weiter und so fort, wie du bestimmte Quests lösen möchtest. Und das hatte ich halt am Anfang gar nicht, weil man kommt, man kommt aus diesem Laboratorium raus, dann setzt man sich in einen Zug, fährt nach London, dann wird der Bildschirm schwarz und man erwacht in London.
Dann stürzt das Spiel ab.
Dann
muss man einen Mod installieren. Ja, dann erwacht man in London.
Dann erwacht man in London und dann ist er so, ah, übrigens, der Zug ist kaputt gegangen, er hat einen Crash und du bist draußen. Man sieht den Crash nicht, es gibt irgendwie keine Cutscene oder sowas, du bist einfach da. Und dann, genau, dann kann man sich halt irgendwie den Vagabonds anschließen, dieser Gang, oder halt irgendwie den Thames Folk suchen. Das sind dann so Mutanten, die an unter der Themse wohnen, in der Kanalisation.
Naja, und du kannst auch relativ schnell bei den Leuten, die diesen Hund haben.
Ja, genau, dann habe ich noch einen Hund getroffen. Der Hund ist super. Der Hund ist eine englische Bulldogge, ist super. Und genau, die Quests, die ich dann gemacht habe, also ich habe es, keine Ahnung, so 3-4 Stunden gespielt oder sowas, waren dann halt sehr simple, uninteressante Quests, finde ich. Also dann hänge ich bei diesen Vagabonds rum, weil ich dachte, ich habe einen Trottel gespielt, ich habe ihn Gazzo genannt. Gazzo ist drogensüchtig, liebt Drogen und ist ein Trottel mit Intelligenz 3 und das kann nie höher werden. Und der braucht Drogen, sonst geht es ihm schlecht. Also, das ist mein Charakter, Gazzo. Er ist ein Volltrottel. Und dann war ich so, natürlich schließe ich mich dieser Gang an. Und dann war es so, geh in die Bibliothek und such mir Bücher raus und bring sie zurück. Dann geht man in die Bibliothek und sucht man Bücher raus und bringt man sie zurück. Und dann ist es dann so, in der Werkstatt gibt es irgendwie eine Gang, bring sie um. Dann geht man da hin und bringt sie um. Da ist eine Händlerin, die hat sich nicht mehr gemeldet. Geh da hin und bring ein paar Typen um. So, ne, solche Quests. Und das ist so, okay, also geh irgendwo hin, bring ein paar Leute um. Das ist dann so, das ist ja keine Entscheidung. So, das ist ja kein, und narrativ ist das, geh irgendwo hin, leg jemanden um und dann, weiß ich nicht. Und das hat mich so ein bisschen frustriert. Also, wo ist die coole Story? So.
Es ist halt lustig, weil das ist halt literally Fallout 4. Ich habe ja noch nicht Fallout 4 nochmal angefangen und das ist, so fängt halt so das
Spiel. Ja, ja.
Und das dauert dann. Ich weiß nicht, also ich glaube, die Geschichte entspinnt sich noch. Ich habe sozusagen von Leuten Reviews gelesen, die es 50 Stunden gespielt haben, die alle relativ begeistert. Ich weiß nicht, ob es sozusagen dich jemals zufriedenstellen wird. Ich fand es aber ganz spannend, weil es dann wirklich so diese Sache macht zwischen, die Geschichte ist für mich dann hinreichend spannend und du musst auch irgendwann sozusagen, also ich musste mich noch nicht entscheiden, ich habe sie noch mit niemandem vergrätzt. Es gab halt so Gangs, die greifen dich an, wenn du auf deren Territorium läufst und die anderen mit. So, aber ich habe schon das Gefühl, das vermischt sich alles miteinander und das kommt dann irgendwie noch und dann gibt es auch diese mysteriöse Hintergrundorganisation, die du am Anfang triffst und dann hörst du erstmal nichts mehr davon, aber dann spielt sie irgendwann doch wieder eine Rolle. Und dann hat London halt doch dieses auch schon, also das ist sehr eng, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, hat es dann doch so diesen Erforschungscharakter, den ich irgendwie sehr mag. Und das Ding ist, also ich glaube, man kann das so sehen, das ist so ein Glas halb voll, halb leer Ding, glaube ich. Du kannst es so sehen, dass du denkst, das ist halt relativ groß und dafür ist es relativ wonky. Und du kannst aber, ich glaube, man kann sie auch sozusagen, man kann den Underdog-Bonus geben, die machen das halt ohne Budget, also die haben irgendwie einen Patreon zu laufen, wo sie aber irgendwie ihren Discord-Server und die Spieler-Hardware von bekaufen. Und dann kann man denken so, meine Güte, wie fantastisch ist das denn, Bethesda, ich lese das in so einer grummeligen Stimme, gesagt haben, nein, Fallout 5 wird auch in den USA spielen. Also die fantastisch gezeigt haben, wie gut diese Fallout-Idee übertragbar ist. Also wie man das loslösen konnte von diesem US-amerikanischen. In jedem Detail. In den Fallout sind es Kronkorken einer Cola-Marke, die Währung sind. Hier sind es Tickets der Londoner U-Bahn. Ne? Selbes Prinzip, Alltagsgegenstand als Währung, aber halt total gut umgesetzt.
Ja, aber da würde ich gerne ein großes Fragezeichen für mich dran machen.
Ja.
Weil das ist nämlich die andere Sache, quasi so meine große philosophische Frage ist, wofür steht eigentlich Fallout London? Weil für mich sind die Fallout-Spiele sind ja so eine Satire auf so Turbo-Kapitalismus oder so einen naiven Kapitalismus, so von wegen so diese Idee, so uneingeschränkter naiver Super-Turbo-Kapitalismus führt irgendwann zum Weltuntergang und dann quasi im zweiten Schritt, sie sagen zwar War never changes, aber eigentlich geht es so von wegen, ne, Menschen never change, so, weil die Welt ist Untergang und trotzdem ist alles so wie vorher, so im Prinzip. Nur es gibt halt Mutanten und irgendwie andere Fraktionen, aber trotzdem ist irgendwie alles, man erkennt dann irgendwie Dinge wieder und das ist so eine Satire auf die Alltagswelt. Und das ist schon irgendwie sehr so US geprägt, so einerseits, und stilistisch ist es für mich das, was du am Anfang gesagt hast, ne, das Wasteland, dieses offene, dieses dieses offene, diese offene Wüste, wo man dann zu so 50s-Musik irgendwie da durchwandert und am Horizont irgendwas sieht. Und es ist nicht für mich dieses, ich bin aber in einer Stadt, die ich irgendwie wiedererkenne und sehe da so alte und sehe ganz, ganz viele alte Wahrzeichen oder sowas. Das ist für mich sehr viel weniger. Das gibt es auch gelegentlich in Fallout, aber sehr, sehr viel reduzierter.
Kennst du Ben Aronovich? Beziehungsweise die Peter Grant?
Ja.
Peter Grant, das ist so eine Art magischer britischer Polizist. Und ich habe im Urlaub irgendwie 2,5 Bücher gelesen, weil das ist sozusagen gut weg.
Die sind super.
Und genau, die sind super. Ich hatte aber auch das Gefühl, mir fehlen 20%. Also ich hatte 80% Spaß, was bei weitem mehr als genug ist für ein Buch. Und die letzten 20% fehlen, ich kenne London nicht. Das spielt so detailliert in London, dass ich finde das total faszinierend, wie er das beschreibt. Und man kann an seiner Beschreibung erkennen, dass das Hand und Fuß und eine entsprechende Realität ist. Aber ich verstehe es trotzdem nicht.
Ja.
Das ist Fallout London auch, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, da passieren mehrere Dinge. Also A, die Stadt um den US-amerikanischen Turbokapitalismus geht es hier eher sozusagen um dieses We are the Empire, also sozusagen diesen Großgedanken eines Großbritannien, sozusagen wir sind die Krone der Schöpfung und isolieren uns dadurch aber völlig vom Rest der Welt, was hier auch wieder eine Rolle spielt, weil in der Geschichte gibt es nur noch London. Es gibt so einen großen atomaren Schutzwall um London, der Rest des Landes ist verbrannt. Das ist sozusagen also the downfall of an empire, sozusagen in einem Schmelztiegel. Das spielt da schon eine politische Rolle. Ich glaube auch, dass die Satire sozusagen sehr viel mehr mit so britischen Besonderheiten auch zu tun hat. Ich glaube schon, dass das eingelöst wird, aber ähnlich wie bei den Peter Grant Büchern, glaube ich, man muss sehr viel britische Kultur, britische Memes und Idiome kennen, um das wirklich zu durchsteigen. Und ansonsten passt das aber auch. Also bei den, ich finde auch bei den Fallout-Spielen ist das sozusagen, man kann das denen immer zugute halten, dass sie das versuchen. Man kann immer auch fragen, gehen die da weit genug eigentlich? Oder machen sie es nur für den Gag? Und ich glaube, das ist hier auch.
Ja.
Genau, ich wollte die Glas-Voll-Analogie wieder erinnern, sozusagen, ich finde den Gedanken faszinierend. Was wäre denn, wenn die das Ding mit Budget gemacht hätten? Also da haben fünf Jahre lang Leute umsonst gearbeitet und da fehlen Dinge, das muss man wirklich sagen. Aber was wäre denn gewesen so? Und ich möchte sozusagen ein Lob für das Spiel aussprechen, weil sie gezeigt haben, was Fallout sein kann. Und das ist auch so eine Clickbait-Schlagzeile, viele Reviews, aber es ist tatsächlich so, hier könnte Bethesda was lernen.
Ja. Doch, und ich finde, also und trotz meinem ganzen Rumgehate darauf, finde ich es auch, also mir hat es nicht wirklich Spaß gemacht, das zu spielen, aber ich finde es also extrem beeindruckend, was sie gemacht haben. Also und die Liebe zum Detail, ne? Also so die ganzen Gegenstände, die sie gemacht haben, die Straßen, die sie gebaut haben, dieses London-Feeling. So, ich habe dann so ein paar Videos geschaut von später, weil die Orte, wo man da ist am Anfang, die kenne ich jetzt nicht.
Ne? Ja, die London-London-Orte kommen halt leider später.
Genau. Aber dann habe ich irgendwie Videos gesehen von Camden, wo ich irgendwie gerne viel Zeit irgendwie verbracht habe, Anfang 20 oder sowas. Ja. Wo man irgendwie so Thrift-Shops und sowas. Also, ne, und dann sieht man, da ist die Camden Town Station, wow, toll und so. Ja. Ne, also irgendwie dieses Wiedererkennen ist schon cool und es sieht schon so aus. Ne? Es fängt das schon ein. Und die Bridge und alles Mögliche und so. Das gibt, ich habe mich ganz viel spoilern lassen. Es gibt einen Roboter, der Order ruft und so. Also.
Fun Fact.
Ja.
Der Roboter, der Order ruft, ist die Stimme des aktuellen Parlamentsvorsitzenden. Ich habe den Namen vergessen. Die haben den angeschrieben.
Wundervoll.
Und dann war der so, macht der irgendwie so Business-Kram? Sie so, nee, das ist so ein Projekt, bla bla bla. Und er so, okay, mach ich mit.
Geil. Okay, wundervoll. Ja, ja, genau. Also das finde ich schon extrem, extrem toll und irgendwie super und finde es schön zu sehen, was quasi die Community imstande ist zu machen und irgendwie sich kreativ auszutoben und so weiter und so fort. Und ja, keine Ahnung, ich wünsche mir nur irgendwie noch mehr Entscheidungen, mehr Dinge, die miteinander hängen. Also einfach mehr Baldur's Gate in Fallout. So passiert, ne? Aber das ist halt ein großer Wunsch. So.
Ja.
Aber ja, wenn ihr 4 Stunden habt, um euch durch schreckliche Mod-Installationsprozesse zu kämpfen oder es auf GOG kauft, dann kann man sich das schon mal anschauen.
Jetzt wünsche ich, wir wären ein bisschen umtriebiger, weil ich glaube, das wäre die fantastische Gelegenheit gewesen, jetzt 5 GOG-Keys zu verlosen. Aber anyways, genau, also ich glaube, was man Fug und Recht sagen kann, ist, wenn man Fallout wirklich, wirklich mochte, das lohnt sich schon.
Ja, und wenn man nur 1 und 2 mag, dann kann man drauf rumhassen.
Das ist auch eine Motivation, mit der man sich das installieren kann.
Und jetzt möchte ich uns in Therapie schicken.
There is a place where the children of the night go to dance, where alcohol and blood flow easily. It is also a place where vampires go to heal.
You keep talking about the things you should be doing. You, compadre, are shooting all over yourself.
Ja, das okay. ist Vampire Therapist. Das beantwortet die Frage, was wenn der Hauptheld aus Red Dead Redemption 2 ein Vampir wäre und Psychotherapeut.
Ich habe das ja gar nicht gespielt. Ich habe das aber sozusagen, das ist schon sehr lange auf meiner Liste, weil das in meiner PR, Games PR Inbox war. Und ich war so, also meine treue Hörer haben das und HörerInnen haben das vielleicht mitbekommen. Mein Verhältnis zu Visual Novel hat sich ein bisschen verbessert, sage ich mal. Ich war ja großer Visual Novel Hater früher. Und mittlerweile habe ich ein paar Sachen gespielt, die ich sehr, sehr schön fand. Also Tavern Talk war das letzte Beispiel. Und hier war ich so ganz extrem so, das klingt nach so einer kruden, also Vampire, die Therapie machen, aber der Protagonist ist ein Cowboy. Und deswegen ist es auf meiner Liste sozusagen so, ich habe so diesen Threshold, Dinge, die ich auf jeden Fall machen will, und dann sozusagen kommt da drunter Dinge, die ich angucke, falls ich Zeit dafür habe. Und da stand das dann relativ weit oben, aber ich bin halt irgendwie nicht dazu gekommen. Ich kann mir überhaupt nicht so, und genau, und die PR verspricht auch noch, dass das wirklich auch ein Spiel über Mental Health ist.
Ja.
Und da war ich mega skeptisch.
Okay, also, die Story ist so. Du spielst in Vampire Therapist einen Vampir-Cowboy aus den USA, Sam Wells, der mit diesem dicken Cowboy-US-Akzent spricht und Howdy Partner sagt. Okay. Und Sam Wells ist aber ein Vampir, der erkannt hat, dass Vampire generell ziemlich viele psychische Probleme haben, weil sie lange leben und irgendwie viel Trauma ansammeln und irgendwie einfach ein bisschen Knülle werden im Kopf. Ja. Und er hat entschieden, was er machen möchte, ist nicht irgendwie Leute umbringen und aussaugen, sondern anderen Vampiren helfen, ihr Leben ihr Unleben besser zu leben. Okay. Und er bekommt dann in der Story des Spiels eine Einladung von einem uralten Vampir, Andromachos, der einen Nachtclub in Leipzig hat.
Wow, okay.
Ein Vampir-Nachtclub in Leipzig, und wo er aber auch eine psychotherapeutische Praxis betreibt. Und er heuert.
Ist das deutsche Entwickler?
Es ist ein US-Entwickler, der aber in Berlin lebt. Cyrus Nemati. Das ist ein Einzelner. Kann ich gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und genau. Und die Story, also es ist quasi eine Visual Novel, wo du als Sam Wells, der Cowboy-Therapeut, jede Nacht dich hinsetzt und es kommt ein neuer Vampir als dein Klient vorbei, als dein Patient, und mit dem redest du dann. Und diese Gespräche laufen relativ automatisiert ab, also die erzählen was und ne, der fragt, gelegentlich kann man so ein paar Antwortoptionen auswählen, so Visual Novels Teil, und dann gibt es immer so den wichtigen Challenge-Part in jeder Therapiesitzung, nämlich, dass du unter dem Dialog hast du dann so diverse kognitive Dissonanzen, die du anklicken kannst, die sie in ihren Antworten, in ihren Erzählungen zeigen. Also zum Beispiel kann es sein, dass die Vampire sich in sehr negativen Begrifflichkeiten beschreiben. Ne, sagen so, ja, ich bin ein schreckliches Monster und alle Menschen hassen mich und alles, was ich kann, ist blutrünstig Menschen umbringen. Und dann bist du so, das ist ein Label. So, das ist am Anfang bezeichnet das der Vampir, der Cowboy-Therapeut, als Hot Brandon, weil er ist ein Cowboy und hat keine Therapiekonzepte. Und Andromachos hat ein bisschen mehr Ahnung von menschlicher Psychotherapie und sagt, das bezeichnet man als Labeling. Okay. Und dann ist das so, dann sagt man so, Moment, ne, du bezeichnest dich die ganze Zeit als Monster, du gibst dir diese Labels, aber du bist doch nicht nur ein Monster. So, du bist mehr als nur ein Monster. So, du machst dich selber zum Monster, weil du sagst, dass du ein Monster bist. Was soll das denn? Und dann sind die so, ja, stimmt, okay, ja, das habe ich. Ja, interessant, okay. Und dann gibt es halt quasi diese Challenge-Parts, wo sie halt diese Aussagen machen und du musst dann zuordnen, welche kognitive Dissonanz das ist. Und das ist tatsächlich inspiriert von echter Psychotherapie. Ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass es Verhaltenstherapie ist, wo man dann ja quasi aufzeigt, welche Denkmuster das ist. Zum Beispiel Should-Statements oder also ich sollte irgendwas machen. Ja, wo man dann sagt, wo dir das auch, also wo dir das Spiel dann auch erklärt, ja, das Problem mit diesen ich sollte irgendwas machen Aussagen ist, dass du das zu so einer Art Pflicht erhebst. Und das ist gar nicht, also niemand sagt dir, dass du das machen musst. Du selber machst dir den Druck, indem du sagst, ich sollte das machen, und gleichzeitig macht das dann, also konnotierst du das dann negativ. So von wegen, das ist so eine Pflicht, die ich machen sollte, aber ich möchte das nicht. Stattdessen mach dir doch nicht diesen Druck, mach das, was du wirklich machen möchtest. So, und also wenn du das nicht schaffst, dann enttäuschst du ja niemanden.
Ja.
So, oder halt nur dich selber. So, mach dich davon frei. So, ne? Und mit dem Spiel hat also tatsächlich auch eine Psychotherapeutin zusammen, also der Entwickler hat mit einer Psychotherapeutin zusammengearbeitet, um das zu machen.
Es klingt also, hätte das sozusagen so ein bisschen Hand und Fuß und Hintergrund. Mhm. Du hast ja eingeleitet mit, ich habe auch Dinge über mich gelernt. Ja. Es gibt ja diese, also hast du wirklich, oder es gibt ja diese Tendenz von Menschen, gerade kopfarbeitenden Kreativlingen auch sozusagen, Krankheitsbilder oder Störungen zu denken, das habe ich ja auch zu denken. Was genau meintest du damit?
Na, ich habe mich da total, also sehr, sehr schnell wiedererkannt, weil es gibt der allererste Vampir, mit dem man trifft, ist Dr. Drain. Mhm. Ein Vampirwissenschaftler, der versucht, eine Heilung für Vampire zu finden, indem er synthetisches Blutplasma oder sowas herstellt und so. Und der landet bei Sam Wells, weil er extrem unzufrieden ist mit seinem Unleben und sagt, naja, ich arbeite nur und ich komme trotzdem nicht voran. So, ich habe immer noch nicht die Heilung gefunden für Vampirismus und ich bin totaler Versager. Ich bin totaler Versager, ich habe das nicht geschafft und ich bin extrem unglücklich darüber. Ja. Und dann ist man so, Moment mal, du bist irgendwie ein super anerkannter Wissenschaftler, irgendwie in Blutforschung oder was auch immer, und du sagst die ganze Zeit, du bist Schrott und du kannst nichts, weil du nämlich irgendwie immer noch nicht irgendwie die Heilung gefunden hast. So, komm mal klar so. Und dann ist er so, ja, ich mache auch nichts für Spaß, so, ich mache nur Arbeit, nur Hustle, so. Mhm. Und dann ist man so, komm, jetzt mach doch, jetzt nimm dich das doch zurück. Und ich war so, ach scheiße, ja so diese Tendenz, also diese Tendenzen habe ich halt auch, dass ich dann quasi die positiven Dinge, die ich schaffe, dass ich die nicht wahrnehme und aber nur quasi denke, so was ich nicht geschafft habe, und dann irgendwie neidisch auf andere gucke und sage, die haben doch aber und ich nicht, und warum mache ich das nicht, und ne, solche Sachen. Und dann dachte ich so, interessant, vielleicht sollte ich da einfach ein bisschen netter zu mir selber sein.
Ja, so. Okay, verstehe. Ist so ein bisschen wholesome also auch.
Ja, doch.
Und versucht aber nicht, sich zu therapieren, sondern ist so eher so ein Nährboden.
Ja, also.
Wenn man will.
Ja, ich glaube, so die Idee ist, dass es bietet dir so unterschiedliche, also kann man halt unterschiedliche Vampire dahin, die halt unterschiedliche Probleme haben. Und dass man sich da vielleicht so ein bisschen selber drin erkennt, vielleicht so über Therapiekonzepte sich Gedanken macht. Ja. Und, vielleicht auch so ein bisschen Angst vor Psychotherapie abbaut, so von wegen, so könnte das auch aussehen. Es ist irgendwie auch ganz interessant, weil es dann, Dann hat das auch so ein bisschen so diese Therapeutensicht so. Also zum Beispiel gibt es eine uralte Vampirin, die dann zu Besuch kommt, die Grenzen ignoriert vom Protagonisten. Also ihn irgendwie die ganze Zeit als irgendwie kleines Mäuschen bezeichnet und sagt so, du bist ja so niedlich und sowas mit deinem lustigen kleinen Schnurrbärtchen und so weiter und so fort. Und dann sagt quasi der alte Vampir, ist dann so, Moment, na, das, was sie macht, also das ignoriert so deine Grenzen, und diese Grenzen zwischen Patient und Arztbeziehung oder Therapeutbeziehung, so, das ist nicht okay, sag ihr das irgendwie, ne? Und das ist dann so, klar, ne, so ist auch, ne, man sollte da irgendwie die Grenzen nicht ignorieren. Ja. Irgendwie ganz cool. Ja, naja, und der Entwickler, Cyrus Nemati heißt er, also so Solo-Entwickler aus Berlin. Ich hatte mit dem kurz gesprochen für so eine Breitband-Episode in Deutschlandfunk Kultur, weil der nämlich halt sehr viel mit so US-SprecherInnen gearbeitet hat. Also da ist zum Beispiel Matthew Mercer dabei von Critical Role. Mhm. So, und da ging es halt um diesen Streik der SchauspielerInnen in den USA, die ne, gegen KI, bla, protestieren und gerade streiken und Spiele, Studios bestreiken, die dann nicht mit ihnen übereinkommen wollen. Und genau, der hat sich dann aber zum Beispiel, der hat irgendwie betont, wie wichtig es ihm ist, quasi das zu respektieren und irgendwie die Forderung, auf die Forderung einzugehen und dass er quasi auch hier in Deutschland mit den US-KollegInnen arbeitet, halt von der Gewerkschaft, von der SAG-AFTRA-Gewerkschaft. So. Und ja, genau, also er hat da mit wirklich hochkarätigen Leuten gearbeitet, also die man halt Matthew Mercer von Critical Role kennt oder halt eine Sprecherin von.
Ein Rollenspiel-Streams, Video-Dings. Ja.
Und mit einer, die bei Gone Home zum Beispiel mitgemacht hat, die Hauptsprecherin bei Gone Home und so.
Ein Walking Experience Klassiker, Genre definierend.
Ja, genau. Also schon mit Talent. Und er selber ist selber dabei. Er spricht den Cowboy. Er spricht selber die Rolle. Der ist zum Beispiel, hier Cyrus Nemati ist ein Voice Actor, der zum Beispiel bei Hades dabei war. Der hat den, unser Lieblings-Action-Rollenspiel
entdeckt. So weit würde ich nicht gehen. Oh. Es gibt immer noch Dead Cells.
Okay.
Na gut. Kleiner Einschub. Ja? Ich habe neulich. Wichtig für die nächste Folge, ich wollte neulich gucken, wie viel ich SteamWorld Heist 2 innerhalb von 4 Tagen nach Release gespielt habe auf der Switch und dann bist du in dieser Liste also deine Most Played Games und dann bist du runtergescrollt und war so die beiden Zelda-Dinger, die beiden Open-World-Zelda-Dinger, so steht da so mehr als 55 Stunden, dachte ich so, ach so, die Switch zählt das so, bis 55 wird gezählt und alles, was danach kommt, wird sozusagen als, na, da hast du viel gespielt, scroll ich weiter runter, der zählt 210 Stunden. Und wow. ich habe das ja ungefähr nochmal genauso viel auf dem PC gespielt.
Oh wow, okay, geil. ja, genau, also total interessantes Spiel. Ich hatte am Anfang so das Gefühl, das hat so ein bisschen zu wenig Mechanik, weil man nur so richtig anklickt die Option. Man kann auch nicht verlieren. Mhm. Also nur wenn du die falsche Option anklickst, dann sagt dir dein Vampir-Daddy Andromachos sagt dann so, nein, Moment, ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Ja. So, aber dann gibt es später nochmal so ein bisschen neue Gameplay-Mechaniken zu, dass man vor jeder Therapiesitzung auswählt, auf welche kognitiven Dissonanzen man besonders achten möchte, quasi die Optionen auswählt und dann verändert das so ein bisschen das Spiel und so.
Jetzt, ich finde, gerade bei Visual Novels, ich glaube, es ist ein generelles Computerspiele-Ding, wenn es um Geschichten geht. Mhm. Die finde ich, manchmal laden die dann gar nicht mehr so ein zum Durchspielen, sondern sind eher so, I got your point. Und dann ist auch okay. Mhm. Und ich finde, das Spiel klingt für mich ein bisschen so, als wäre es so ein Kandidat dafür. Wie ist es bei dir? Hast du es durchgespielt? Und wenn nicht, willst du es unbedingt noch durchspielen? Oder ist es jetzt auch okay, wo du den...
Ich habe es noch nicht durchgespielt. Aber was interessant ist, dass... Oder was mich dazu motiviert, es weiterzuspielen, sind so zwei Sachen. Das eine ist, man hat mehrere Therapiesitzungen mit jedem Vampir. Also das heißt quasi, es ist nicht mit einer Therapiesitzung getan, sondern mit einer Therapiesitzung. Und dann... Ein bisschen später kommt diese Person, dieser Vampir nochmal zurück und dann kannst du sehen, welchen Fortschritt der gemacht hat. Zum Beispiel bei diesem Dr. Drain ist es dann ganz lustig, weil der nimmt so einen Drogen-Plasma-Blut-Cocktail oder sowas, der ihn dann zu so einer Art hier Mr. Hyde werden lässt. Okay. Also der hat dann so eine zweite Persona, so einen zügellosen Mordvampir, der dann irgendwie alle Grenzen ignoriert und irgendwie total ausflippt. So, und dann sieht man, dass der jetzt zum Beispiel viel mehr die Kontrolle hat und dann redet man mit dem. Also man sieht da so den Fortschritt und das ist irgendwie ganz interessant. Und die andere Sache ist, dass da doch schon ein bisschen so auch so eine Meta-Story dahinter steckt, also quasi die da so erzählt wird, weil irgendwann kommt diese uralte Vampirin zu dir, die eine Streamerin ist, was lustig ist, und die lässt dann so nebenbei fallen, so, ja, ich habe übrigens meinen Vampir-Erzeuger, den haben die Druiden eingesperrt und wenn der aufwacht, dann wird er uns alle umbringen. Und so, okay. Und dann hat er so ein bisschen sowas, so Vampire the Masquerade, so mäßiges. Also das finde ich irgendwie auch nochmal interessant, was damit dann passiert. Also es ist, also steckt irgendwie überraschend viel drin, finde ich.
Ja, okay. Klingt gut.
Ja.
Klingt gut.
Ja, ja. Genau. Also hat mich gefreut, dieses Spiel zu spielen. Kann man machen, wenn man so Visual Novels sich geben möchte. Also ich bin da auch total überrascht, weil ich war da eigentlich auch bei dir. Ich bin jetzt auch kein großer Visual Novel-Fan.
Ja. Ich finde also auch, ich habe manchmal, wenn du so Spiele spielst, die ich nicht spiele und wo dann du weißt, wenn ich so, das muss ich unbedingt auch. Und jetzt denke ich so, es ist, also ich glaube, es ist gut, aber es ist immer noch eine Kategorie, wenn ich mal Zeit habe.
Ja. Aber was mich interessiert ist, klingen diese Therapiekonzepte, hattest du damit schon mal zu tun oder sowas? Ist das etwa so Verhaltenstherapie?
Ich sage mal nein, weil ich vor allen Dingen andere Therapieformen kenne.
Ah ja.
Vermute aber, das ist so ein Ding, wenn man das in dem Spiel sieht, denkt man so, passt. Und es ist ja sagen, wenn man Therapie gemacht hat, macht alle Therapie, dann ist es ja auch ganz selten so, dass man irgendwo in der Reihenlehre ist, sondern die haben, die TherapeutInnen haben dann immer sozusagen ein Label, aber letztlich ist dann immer, ist wie bei Friseuren sozusagen, jeder hat so seine Technik irgendwie, und dann hast du von allem was, genau. Also es klang schon sozusagen, was du jetzt erzählt hast, zumindest irgendwie sinnvoll. Ich bin so hin und her gerissen und weiß ja, bis vielleicht der böse zynische Geist in mir ist, dass dann irgendwann sozusagen, wenn das Spiel jetzt von vielen Leuten gespielt wird, Leute kommen, ja, aber das war bei dem Spiel aber anders, Herr Therapeut.
Das wäre witzig. Aber ich habe dieses Vampirspiel gespielt. Warum sagst du jetzt nicht sowas?
Glauben Sie nicht, dass es Labeling ist, was ich hier mache? genau, aber generell finde ich es natürlich eine fantastische Idee, popkulturelle Dinge zu schaffen, die Vorteile gegenüber Therapien abbauen.
Ja, total. Also mich hat's dann irgendwie auch nochmal so bestärkt und wegen, ja, vielleicht ist es ja etwas, was ich mal irgendwie in Angriff nehmen könnte, sollte, auch wenn ich jetzt irgendwie keinen riesigen Leidensdruck habe oder sowas, ne?
Ich führe das ein bisschen weg vom Thema. Ich finde ja sozusagen generell, wenn man so, früher gab es ja ein freiwilliges soziales Jahr oder Bund.
Ja.
Ich finde so, in der Phase eines Lebens, natürlich kann Therapie schaden, wenn sie schlecht ist. Mhm. Aber wenn sie gut ist, kann Therapie, glaube ich, nicht schaden. Das ist, glaube ich, eher so ein Prophylaxe-Ding. Ich glaube, ganz viele Probleme lassen sich vermeiden, und werden es nicht, weil das immer noch so ein Ding ist, man geht zur Therapie, wenn es weh tut. Mhm. Eigentlich ist das dann ein bisschen spät.
Mhm. Ja.
Was natürlich sozusagen, ne, es gibt viel zu wenig Therapieplätze, die gesetzlichen Kassen zahlen es nur, wenn es denn weh tut. Und es ist halt relativ teuer, wenn man es privat bezahlt und so. Aber generell halte ich sozusagen, und es fehlt so ein Begriff Therapie, vielleicht kann man es auch noch größer spielen und sagen, es gibt zu wenig Selbstreflexion und also in unserer Gesellschaft zu sagen, dieses Ding, sich hinzusetzen und über Gefühle zu reden und Gefühle zu haben überhaupt öffentlich, und mit öffentlich meine ich jetzt nicht für alle, sondern sagen auch im privaten Umfeld, das kommt vielleicht alles ein bisschen kurz, und da ist Therapie halt einfach ein guter Weg, das vielleicht mal zu machen.
Und deswegen ist diese Folge gesponsert von BetterHelp. Ist sie nicht. Genau.
Gut, sondern von euch.
Über Steady. So, damit das so bleibt und wir nicht bei BetterHelp anklopfen müssen und bei Matratzenherstellern, dann könnt ihr uns unterstützen auf Steady. Haben wir noch irgendwas in dieser Folge zu tun?
Nee, ich hatte, also wenn es nicht schon passiert wäre, hätte ich jetzt an dieser Stelle noch von meinem Urlaub und Peter Grant erzählt, den Roman. Und alles andere, was meinem Kopf beschäftigt, wäre die nächste Folge.
Ja, weil wir haben es schon, du hast es schon angekündigt, SteamWorld heißt 2.
Ja.
Du hast es, glaube ich, fast schon durchgespielt. Okay. Ich bin noch dabei und bin sehr, sehr interessiert daran, darüber zu reden.
Ja.
Was haben wir noch? Ansonsten Kommentare kommentieren. Wir hatten noch die vor ein paar Folgen, also quasi vor der Urlaubsfolge, hatte ich was erzählt über den Roman Sea of Tranquility.
Ja.
Und da hatte, lass mich ganz kurz gucken, da hatte Thomas geschrieben, dass man da auch von der gleichen Autorin Glass Hotel lesen könnte.
Okay.
Steht auf meiner Warteliste in der Bibliothek und bin ich sehr gespannt drauf.
Okay. Was mir gerade noch auffällt, falls ihr diese Folge hört, aber keine Urlaubsfolge gehört habt, also wo Insert Moin bei uns sozusagen zu Gast war, dann liegt es daran, dass es ein kleines Auslieferungsproblem habe. Dann könnt ihr einfach nochmal euren Podcast-Feed refreshen und kommt es an. Ansonsten hatten wir über die letzten drei Folgen relativ wenig Kommentare. Ich habe gerade nochmal geguckt, auch im Blog war und auch auf Mastodon war wenig los.
Stimmt.
Aber wir leben von euch. Bewerft uns mit Geld und Kommentaren.
Gut, dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an unsere Super Steady Supporter.
Vielen Dank an unsere Super Steady Supporter. Allen vorne dran, Toriam, der sozusagen jetzt der Erste ist, der wirklich das Familien-Ultimate-Mega-Pack mit Gastzugängen, wo man nichts entdecken kann, weil alles ist öffentlich, gemacht hat. Vielen lieben Dank dafür. Auch an Roland, Nikolai, Watson und Daniel, die wir namentlich erwähnen, weil sie das größere Paket jetzt sind wir wie so Sarghändler. Wir haben jetzt ein mittleres Paket, das man kauft, damit das billige, aber auch nicht das teure kaufen will. Anyways, an die und an alle anderen, die uns unterstützen, auch mit kleinsten Beträgen, das ist alles sehr lieb. Und es ist tatsächlich so, dass das uns unsere Arbeit, also ich glaube, wir würden trotzdem in die Fresse machen, wenn es euch nicht gäbe, weil wir einfach sehr viel Spaß daran haben und auch sehr viel Spaß daran haben, dass es euch gefällt. Aber die Stetigkeit, mit der wir das machen, die hängt schon. Also das hilft als Motivation. Und
absolut.
Es ist ein bisschen Fallout-Turbo-Kapitalismus, aber not gonna lie irgendwie. Ja, dass man sich mittlerweile große Kuchen kaufen kann von eurem Geld, ist nice.
Ja, es ist nice, es ist motiviert, es ist wundervoll. Ja. Also, dann hören wir uns in 2 Wochen mit SteamWorld Heist 2 und
I bet.
Und irgendwas anderem.
Ja. Oder nicht.
Oder auch nicht. Vielleicht nur SteamWorld Heist 2.
SteamWorld Heist 2, New Game Plus.
Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.